passar então para o capítulo 100. Bueno, capítulo 100. Das waren wir die ersten 13 Verse gewesen. Brüder, es ist Errettung, woran mein Herz wohlgefallen hat. Ja, und dafür flehe ich zu Gott für Israel. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, jedoch nicht nach Erkenntnis. Denn als solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, unterstellten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt: Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so: Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen, das heißt, Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das heißt, Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Der Ausspruch ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist der Ausspruch des Glaubens, den wir verkünden, nämlich: Wenn du mit deinem Munde bekennst, Herr Jesus, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckte, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir wollen das auch noch einmal neigen zum Gebet. Wir danken dir, Herr, auch für dieses Wort. Du hast es uns gegeben und wir bitten dich, dass du uns hilfst, es zu verstehen, es anzunehmen. Wir bitten, Herr, dass es sich so auswirkt in unserem Leben, wie es dir gefällt, sodass unser Leben dir Ehre bereitet. Hilf mir, Herr, dein Wort auszulegen, sodass du Freude daran hast und wir alle hier aufgebaut werden, klein und groß. Amen. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, was Paulus in diesen Kapiteln Römer 9 bis 11 vorhat. Es geht ihm darum, sein Evangelium zu verteidigen. Paulus lehrt nach den ersten Kapiteln des Briefes, dass alle Menschen unter dem Zorn Gottes stehen. Das ist harte Sprache für den Juden. Er denkt, dass er ein Favorit Gottes ist unter den Völkern. Gott ist ihm zugeneigt. Er ist bei Gott angenommen und andere, die Heiden, Das sind die Gründe, die verachtet werden. Paulus hat gesagt und gezeigt, aus der Heiligen Schrift und auch aus der Erfahrung der Juden, dass auch Juden Gottes Zorn auf sich geladen haben und sie nicht besser ab sind als die Heiden. Es ist nicht besser mit ihnen bestellt. Auch sie stehen unter dem Zorn Gottes. Aber so wie der Zorn Gottes, Kapitel 1, Vers 18, geoffenbart ist vom Himmel her, so ist auch das Evangelium, die Gnade Gottes, geoffenbart worden. Und Gott kann jetzt retten die, über die sein Zorn sonst ausgegossen werden müsste. Und diese Errettung gilt Heiden sowohl als Juden. Mit anderen Worten, Kapitel 3, Vers 23, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Alle ermangeln die Gunst, die man bei Gott haben müsste, die Herrlichkeit, die man bei Gott haben müsste, aber alle können auch ohne Verdienst gerecht werden. Und dieses scheinbar ungerechte Evangelium muss Paulus verteidigen. Paulus muss den Gott verteidigen, der ihm so ein Evangelium offenbart hat. Denn Paulus hat ja es auch durch Offenbarung bekommen. In Kapitel 9 zeigt er nun klar und deutlich, dass Gott Recht damit hat, wenn er Israel als verworfen oder als unter seinen Zorn betrachtet, unter seinen Zorn gestellt betrachtet. Gott bleibt dabei gerecht. Das heißt, Gott hat ein Recht zu bestimmen, wie man bei ihm in Gnaden kommt, wer bei ihm als Erwählter gilt. Gott hat ein Recht zu sagen, wie man durch die Türen in den Himmel kommt. Das wird Paulus in Kapitel 9 gesagt haben. Gott ist frei zu bestimmen, wie er will. In Kapitel 10 zeigt nun Paulus, wie die Entscheidung aussieht, die ein Mensch trifft, wenn er bei Gott in Gnaden gestellt wird, wenn er von Gott angenommen wird. Und in Kapitel 11 zeigt er, dass nicht alle, die zunächst verworfen sind in Israel, vollständig verworfen sind. Der Aufbau ist sehr interessant. Wir stehen jetzt in Kapitel 10. Und nachdem Paulus in Kapitel 9 schon gegen Ende des Kapitels gesagt hat, es ist Christus, wodurch man gerettet wird, nicht durch eigenes Bemühen, der Israelit meint, er kann durch eigenes Bemühen gerecht werden. Paulus sagt, nein, wenn man nach dem Gesetz handeln will, dann muss man doch eingestehen, dass man das Gesetz nicht gehalten hat. Und dann wird man verworfen. Dann verfällt man dem Zorn Gottes. So sagt Paulus in Kapitel 9, Vers 33, so wie geschrieben steht, oder Vers 32 kann man auch sagen, lesen, weil es nicht aus Glauben geschah, deshalb hat Israel nicht Gerechtigkeit bekommen, sondern als aus Gesetzeswerken, denn sie stießen sich an dem Stein des Anstoßes. Das heißt, sie haben, indem sie sich auf ihre eigenen Werke verließen, haben sie sich gestoßen an den Weg, den Gott aufgerichtet hatte, um zu ihm zu kommen. Gott sagt, nicht durch Gesetzeswerke, denn das lädt nur den Zorn Gottes auf Menschen. Und Gott liebt Menschen, Gott will Menschen retten. Gott hat also Christus in den Raum gestellt, einen Stein aufgerichtet. Dieses Wort Stein wird gebraucht einerseits als ein Baustein, an dem man sich stoßen kann, aber andererseits vom Alten Testament her als eine Burg oder einen Turm, in dem man Zuflucht findet. Man soll sich beeilen, der Text wird zitiert aus Jesaja und dort heißt es, wer fliehen wird, der wird gerettet werden. Das heißt, wer Zuflucht nimmt in diesem Turm. Mir ist etwas klarer geworden, was ein Turm ist, als ich in den Spanturm hinaufging, als er unlängst wieder geöffnet war. Da ist schon ziemlich Platz drin für eine Menge von Menschen und da kann man Zuflucht finden. Türme waren nicht so einfache kleine Schornsteine, sondern das waren früher einfach kleine Burgen, in denen man Zuflucht finden konnte. Wenn man also im Alten Testament von Turm liest, zum Beispiel bei Abimelech in dem Buch der Richter, dann muss man da an eine Burg denken, in der man Zuflucht findet. Burge haben ja auch Stellen, wo man besonders hinter vier Mauern Zuflucht finden kann. Also dieser Stein ist Christus, wenn es heißt in Vers 33, Kapitel 9, so wie geschrieben steht, siehe ich, Gott, lege in Zion, das heißt in Israel, einen Stein des Anstoßes. Dieser Stein ist Jesus Christus, der Messias, einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, er wird nicht enttäuscht werden. Hier heißt es, einige stoßen sich an diesem Stein, andere finden Zuflucht bei ihm. Die einen, die stolpern daran, weil sie sich auf ihre eigene Gerechtigkeit verlassen und nicht darauf verzichten und sich auf Christus verlassen. Christus ist ein Stellvertreter. Wer sich auf ihn verlässt, der braucht sich nicht auf sich selbst zu verlassen. Wer zugibt, ich habe nichts, womit ich mich verteidigen kann, der fliegt in die Burg hinein, so wie früher die Vasallen. Wenn der Feind kam und sie auf dem Feld arbeiteten, dann mussten sie zur Burg ihres Herrn fliehen. Dort hatten sie Zuflucht. Aber wenn sie sich auf sich selbst verließen, natürlich, dann waren sie verloren. Wer nun in Israel sagt, ich habe nichts, womit ich mich verteidigen kann, ich gebe zu, der Zorn Gottes, meine Sünde, der Satan, das sind Kräfte, die sind zu stark für mich. Wenn ich gerettet werden will, dann muss ich bei Gott Zuflucht finden. Und wer nun Gottes Weg annimmt, der wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, er wird gerettet werden. Und Paulus sagt in Kapitel 10, Vers 1, wenn ich davon gesprochen habe, dass Israel unter dem Zorn Gottes ist, wenn es sich auf sich selbst verlässt, dann will ich nicht gesagt haben, dass ich daran Interesse habe, dass Israel untergeht. Er ist nicht wie die Araber, die Israel ins Meer hineinwünschen. Nein, er sagt, woran mein Herz wohlgefallen hat, das ist der Sinn des Textes hier, das, woran mein Herz wohlgefallen hat, das heißt, das, woran ich Interesse habe, in meinem Herzen, tief in mir, dort, wo ich wirklich wünsche und wo meine Verlangen sind, da habe ich ein echtes Verlangen daran, dass Israel gerettet wird. Errettung ist mein Wohlgefallen. Ja, das heißt, im Grundtext wird das betont. Und dafür flehe ich zu Gott für Israel. Mit diesem Wort wird eingeleitet eine Reihe von Ausdrücken in Kapitel 10, die uns zeigen, dass das, was man oft aus Römer 9 herausnimmt, nicht biblisch ist. Das widerspricht Kapitel 10. Es ist nämlich bekannt, dass man von Kapitel 9 her zeigen will, dass der Mensch unfrei ist, weil in puncto Rettung. Er wird bestimmt, ohne dass er etwas hinzutut, ohne dass er etwas dafür tun kann. Es ist schon von vornherein klar, ob er in die Hölle kommt oder in den Himmel kommt. Er kann nichts dafür. Das leitet man von Römer 9 ab. Und wir haben versucht zu zeigen, dass das nicht der Sinn von dem ist, was Paulus sagen will. Paulus will nicht beweisen, dass der Mensch unfrei ist, sondern er will bemerken, dass Gott frei ist. Es geht nicht um die Freiheit oder die Gebundenheit des Menschen, es geht um die Freiheit oder die Gebundenheit Gottes. Die Frage ist nicht, ob Gott Israel oder irgendeinen anderen Menschen bindet und ihn vorher bestimmt. Die Frage ist, ob Israel Gott bestimmen kann, sodass Gott so handeln muss, wie Israel es wünscht. Das will Paulus verneinen. Und wenn auch dort Klänge sind, die so zu verstehen wären, dass Gott Menschen bestimmen würde, dann muss es in Kapitel 10 spätestens klar werden, was Paulus meint.
Hier heißt es nämlich, dass es aufs Gebet darauf ankommen kann, ob Menschen gerettet werden oder nicht. Sonst könnte Paulus nicht so sprechen. Menschen werden gerettet, wenn für sie gebetet wird. Und deshalb betet Paulus für Israel. Es ist also von ihm unter anderem abhängig, ob Israeliten gerettet werden können oder nicht. Also von einem Menschen. Es ist also nicht so, dass es nur von einer Entscheidung Gottes abhängig ist, ob Menschen verloren oder gerettet werden. Paulus deutet hier schon an, dass wir Menschen Verantwortung tragen für die Errettung von Menschen. Hier zunächst einmal eine Verantwortung des einen für den anderen. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, jedoch nicht nach Erkenntnis. Hier waren wir schon, das vorige war gewesen, glaube ich. Ich glaube, ich dürfte darauf hingewiesen haben, dass hier im Vers 2, am Ende von Vers 2, mit Erkenntnis das Wort Gottes gemeint ist. Das heißt, wenn Paulus sagt, sie eifern, aber nicht nach Erkenntnis, das heißt, nach der Erkenntnis des Wortes Gottes, nicht so, wie Gott es gesagt hat. Sie richten sich nicht nach dem Wort Gottes, nach der Offenbarung Gottes. Denn als solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten, das ist ein hartes Urteil, Paulus sagt, Israeliten haben die Gerechtigkeit Gottes, die er schenken will, nicht gekannt. Ist Rechtfertigung aus dem Glauben oder Gerechtigkeit durch Stellvertretung, das heißt geschenkte Gerechtigkeit, ist das etwas, das erst mit dem Neuen Testament kommt? Ich weiß nicht, ob man sich genau im Klaren ist darüber, was hier gemeint ist. Darf ich einmal kurz nach den Händen fragen, derer, die zur katholischen Kirche gehören oder einmal gehörten? Eine Anzahl. Sie werden, glaube ich, wissen, was ich meine, wenn ich von zwei Arten von Gerechtigkeit spreche. Es hat nämlich Martin Luther eine ganze Zeit gedauert, bis er kapierte, was Gott in seinem Wort sagte, wenn er den Römerbrief las. Denn sein ganzes Denken drehte sich darum, wenn die Bibel sagt, Gott verlangt Gerechtigkeit, dann meinte er, das sei eine Gerechtigkeit, die er nun im Gehorsam gegen Gottes Wort hervorbringen musste. Und dies ist hier stark ausgeprägt. Und das ist ein etwas Gutes an und für sich. Das hat eine gewisse Frömmigkeit bewahrt, die der Protestantismus fahren gelassen hat. Das heißt, die Ethik ist in protestantischen Kreisen oft mit einem kleinen E geschrieben. Aber auf der anderen Seite hat das dazu geführt, dass so einem Menschen es furchtbar schwer fällt, zu verstehen, dass Gott eine Gerechtigkeit schenken könnte. Das entgeht ihm. Denn Gerechtigkeit ist etwas, was er tut. Er lebt Gerechtigkeit. In einem gewissen Sinne muss das nicht fahren gelassen werden. Aber es muss auch gesehen werden, dass wir Menschen nun nicht vollkommen gerecht leben können. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass wenn wir gerecht leben wollen, dass es dann eine vollkommene Gerechtigkeit sein muss. Genau dieses Denken hatte der Jude und hat es heute noch. Da denken Juden und Katholiken genau auf dieselbe Art und Weise. Es steht geschrieben, dies und das hat man zu tun. Und dann will man es tun. Und wenn man etwas von dem getan hat, dann meint man, hat man schon etwas aufgespeichert an Punkten bei Gott. So wie ein Konto. Es fehlt noch etwas, aber es ist schon ziemlich viel auf dem Konto. Das ist universal menschliches Denken. Das hatten schon die Perser in Sorbonne. Sorbonne ist. Jetzt kann ich nichts manchmal sagen. Zoroaster war ein Prophet der Perser. Und er hat genau dieses gelehrt. Und im Mohammedanismus ist es auch so. Die meisten Leute stellen sich das Jenseits so vor, dass Gott eine große Waage hat. Und dort wirft er nun unsere Taten hinein. Und wenn es nun böse Taten sind, dann kommen sie auf die linke Seite. Und wenn es gute Taten sind, kommen sie auf die rechte Seite. Und so geht die Waage hin und her, Tag aus, Tag ein. Und wir hoffen nur, dass auf der rechten Seite mehr drin ist oder wenigstens was schwerer aufwiegt als was auf der linken Seite ist. So handelt Gott nicht. Gott sagt, es muss rein nichts auf der linken Seite sein. Es muss rein nichts da sein. Und in dem Moment, wo wir eine Sünde getan haben, haben wir etwas Böses getan. Und dieses bleibt auf der Rechnung während meines ganzen Lebens. Es verschwindet nicht. Das liegt auch. So sagt die Heilige Schrift, wer nicht bleibt in allem dem, was geschrieben steht, es zu tun, er allezeit, der es versucht. Dieses Wort, diese Erkenntnis, Vers 2, hatte Israel übersehen. Und deshalb kannte sie nicht Gerechtigkeit. Im Alten Testament war aber schon deutlich geworden, dass Gott Gerechtigkeit verschenkt. Immer wieder liest man so wie kleine Saatkörner dazwischen gestreut. Wenn man sorgfältig im Alten Testament liest, stößt man auf diese Ausdrücke. In dem Psalmen zum Beispiel, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Gott nennt sich sogar so, der Gerechte, der Israel zur Verfügung steht. Das war schon dort. Gott will anstelle eines Israeliten seine Gerechtigkeit sein. Und dann, wer konnte es übersehen in den Opfern? Aber der Israelit hat aus seinem Opfer eine Merkgerechtigkeit gemacht. Wobei Gott es als ein Bild von Gnade angesehen haben wollte. Das Opfer sollte ein Zeichen davon sein, dass Gott nun die Sünde wegnimmt und Gerechtigkeit schenken will. Aus Gnade. Das hat er nicht mitbekommen. Hat gemeint, das Tier gehört ihm und nun gibt er Gott etwas. Und dann muss Gott kommen und dem sagen, und das hat er offenbar auch nicht klar gelesen. Alle Tiere auf dem Felde gehören von vornherein mir. Also schenkt man Gott nichts. Also ist das Tier, das ich Gott opfere, eine Einsetzung Gottes, eine Einrichtung Gottes. Er gibt mir das Tier an meiner Stelle, wenn ich es opfere. Aber das hatte man nicht gesehen, das hatte man nicht verstanden. Paulus sagt, schon damals im Alten Testament kannten Israeliten nicht die Gerechtigkeit Gottes. Weder die Gerechtigkeit Gottes, die im eigenen Leben vorkommen müsste, die haben sie nicht gehabt, und auch nicht die geschenkte Gerechtigkeit Gottes. Jetzt kommt aber Jesus Christus und tut zweierlei. Erstens, er lebt im Gesetz. Galater 4, er wurde dem Gesetz unterstellt. Er lebt im Gesetz und er hält das Gesetz an meiner Stelle. Wenn Christus das Gesetz hält, dann habe ich das Gesetz gehabt. Und zweitens, er hält nicht nur das Gesetz ein, indem er die Forderungen des Gesetzes erfüllt, die Gott von einem Menschen erwartet, sondern er nimmt auch die Strafe für die Vergehungen gegen das Gesetz auf sich, die anderen sich zu Schulden gemacht haben. Das Gesetz forderte nämlich zweierlei. Erstens Gehorsam, zweitens den Tod für Ungehorsam. Zweierlei. Bei Ungehorsam, Tod. Beides nimmt Jesus für Jesus. Er leistet den Gehorsam und dadurch ist klar, dass er nicht gesündigt hat. Und er nimmt die Strafe für das Vergehen gegen das Gesetz auf sich und das tut er dann als Sündloser, nicht wahr? Denn er hat zuerst das ganze Gesetz gehalten und damit gezeigt, dass er nicht den Tod verdient hatte. Wenn er dann stirbt, dann ist es für einen anderen. Für alle die anderen, die gegen das Gesetz verstoßen haben. Paulus sagt, dies ist die Gerechtigkeit, die angeboten ist und die hat Israel nicht gekannt. Ihre eigene Gerechtigkeit trachteten sie aufzurichten und erstellten sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Dieses Wort bedeutet wohl zweierlei. Einmal, das Gesetz ist prophetie. Und Christus kommt und erfüllt dieses Gesetz. Und wenn man zu Christus kommt, dann ist man an das Ende der Geschichte des Gesetzes gekommen und hat das, was das Gesetz verlangt. Christus erfüllt das Gesetz und ich habe dann, was das Gesetz verlangt in Jesus Christus. Zweitens, es bedeutet, dass die Herrschaft des Gesetzes aufhört, wo Christus Herr wird. Nicht, dass das Gesetz aufhört zu existieren, nicht so ist das Ende des Gesetzes gekommen. Denn es bleibt im Wort Gottes. Es ist nicht ausradiert worden. Es ist nicht ausgemerzt worden aus dem Wort Gottes. Es ist auch nicht ausgemerzt worden aus dem Gewissen des Menschen. Das Wort Gottes bleibt, das Gesetz bleibt. Aber die Herrschaft des Gesetzes hört auf bei dem, der zu Christus gekommen ist. Das Gesetz ist nicht mehr sein letzter Herr, sondern Christus ist sein letzter Herr. Christus, eine Person, nicht eine Sache nur, nicht eine Summe von Regeln, sondern eine Person ist jetzt Herr. Und diese Person ist meine vollständige Gerechtigkeit. Vers 5. Zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt, denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Das heißt, wer im Gesetz oder durch das Halten vom Gesetz gerecht werden will, bei dem sieht es so aus. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das heißt, man muss alles getan haben, in der Vollständigkeitsform im Griechischen hier. Man muss alles getan haben, um leben zu dürfen. Wer hat das getan? Keiner. Deshalb gibt es keine Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Von Gottes wegen. Es gibt keine Gerechtigkeit, die Gott geben könnte. Und kein Leben. Also Tod. Der wird leben. Keiner hat das Gesetz gehalten. Also ist jeder des Todes schuldig. Und weil jetzt das Gesetz den Tod verkündet, deshalb sprechen wir von Rettung. Denn Rettung hat es mit Leben zu tun. Man soll nicht sterben, man soll leben. Man wird fürs Leben gerettet vom Tode. Deshalb spricht man von Rettung. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz spricht, man muss es alles getan haben, um leben zu dürfen. Aber man hat es nicht getan, deshalb darf man nicht leben. Vers 6. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so, sage nicht. Das heißt, sie spricht zweierlei. Vers 6 und 7 sind das, was die Gerechtigkeit aus dem Glauben, das heißt das Evangelium, nicht sagt. Zuerst die verneinende Form und dann die bejahende Antwort oder die Antwort in bejahender Form. Zuerst negativ, dann positiv. Vers 6 und 7 sind das, was die Gerechtigkeit des Christus, das Evangelium nicht sagt. Und Vers 8 ist das, was die Gerechtigkeit aus dem Glauben oder das Evangelium wohl sagt. Was ist nicht Evangelium? Vers 6. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht nicht so. Wer wird in den Himmel aufsteigen? Das ist ein Zitat aus 5. Mose. Paulus sagt, wenn man das will, wenn man in den Himmel aufsteigen will, das kommt dem gleich, als wollte man nun Christus vom Himmel herabholen. Das kann man nicht. Christus ist von Gott geschickt worden. Ich kann Gott nicht verpflichten zu retten. Gott hat aus Gnaden seinen Sohn gesandt. Ich kann Gott nicht zwingen zu einer Rettung. Ich kann nichts leisten, nicht so. Zweitens, Wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist eine Übersetzung aus der griechischen Übersetzung vom alttestamentlichen Hebräischen. Im alttestamentlichen Hebräischen, wenn wir das direkt ins Deutsche übersetzen wollen, dann müssten wir von Meer sprechen. Aber die Griechen haben dort Meer mit Abgrund übersetzt. Und deshalb jenes griechische Wort Abgrund ins Deutsche wiederum mit dem deutschen Wort Abgrund übersetzt wurde. Mose sagt in 5. Mose, wer will über das Meer reisen? Mit anderen Worten, es gibt Menschen, die wollen Großes leisten, die wollen große Sprünge tun, die wollen sehr viel tun, um gerettet zu werden. Die wollen von sich aus in den Himmel gehen. Aber sie haben keinen Motor, sie haben keinen Propeller, sie haben keine Flügel. Sie sind kein Flugzeug, sie sind kein Vogel, sie haben keine Kraft, die stärker wäre als Gravitätsgesetz. Das Gesetz der Sünde ist wie ein Gravitätsgesetz, das sie runterhält auf dem Boden dieser Welt der Vergänglichkeit. Sie können sich nicht hinaufschwingen. Es geht nicht. Und dann gibt es Leute, die wollen weite Reisen machen. Paulus sagt, du möchtest laufen, du möchtest Großes leisten, über das Meer hinweg, das geht nicht. Mose sagt es. Das Meer wurde in Israel und den alten Völkern als etwas sehr Gefährliches angesehen. Und in der Tat ist es etwas Gefährliches für den, der kein Boot hat. Auch wenn man schwimmen kann, man muss früher oder später wieder zurück an Land. Man kann nicht ewiglich im Wasser bleiben. Es ist also etwas Gefährliches. Auf dem Land, da kann man sich schon hinlegen. Das Land treibt einen dauernd, aber nicht das Wasser. Da muss man selbst etwas tun. Deshalb Meer nicht nur etwas Horizontales ist, sondern etwas Vertikales. Und zwar nach unten. Deshalb Meer ein Abgrund war, etwas Dunkles, etwas Endloses, nämlich der Tod. Paulus sagt, Paulus nimmt die griechische Übersetzung und wendet es also an und sagt, wenn man über das Meer gehen wollte, wenn man also große Strecken zurücklegen wollte im Gesetz, man wollte Großes leisten, viel tun, dann käme das genau dem gleich, wie wenn man Christus von den Toten auferwecken wollte. Können Sie das tun? Das konnte nur Gott tun. Sehen Sie, wie schwer es ist, gerettet zu werden? Es ist so schwer, wie wenn man sich aufschwingen wollte hinein in den Himmel. Niemand kommt in den Himmel, sagt Jesus zu Nikodemus, als nur der, der vom Himmel runtergekommen ist. Niemand fährt gen Himmel. Niemand kann sich hinaufschwingen. Und niemand kann sich vom Meeresboden heraufholen. Das kann nur Gott tun. Das hat Gott getan, als er Christus von den Toten auferweckte. Es ist also unmöglich, durch eigene Kraft gerettet zu werden von dieser furchtbar mächtigen Kraft der Sünde. Sondern was sagt sie? Das heißt, was sagt das Evangelium? Was sagt die Botschaft, die Gerechtigkeit nur durch Glauben anbietet? Das gesprochene Wort ist dir nahe, in deinem Munde, in deinem Herzen. Gott spricht, Gott bietet etwas an. Und er sagt es und bringt es dir nahe, sodass ich es nur nachzusprechen habe. Ich brauche es nur anzunehmen im Vertrauen und nachzusprechen. Ist Gott an Sprechen interessiert? Ja. Das Erste, das Gott tat, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, war, dass er zu ihm sprach. Und der Mensch soll mit ihm sprechen. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Und eines der wichtigsten Ziele der Rettung Gottes, seiner Ziele mit uns in seiner Rettung, ist, dass wir wieder zu ihm sprechen können. Gott wünscht unsere Sprache. Er wünscht die Gemeinschaft mit uns. Mir ist wieder wichtig geworden, dass dieser Text, das lebt. Vers 9 ist nämlich verschieden übersetzt worden. Aber als ich darüber nachdachte, im Blick auf die Verse 11 bis 13, denn die Verse 11 bis 13 sind eine Erklärung für die Verse 9 und 10. Dann merkte ich, dass in dieser neuen Formulierung von 11 bis 13 Paulus zum Ausdruck bringt, dass das, was er in Vers 9 und 10 meinte, war Gebet. Es geht um die Bedeutung des Wortes bekennen. Was heißt bekennen? Wenn wir an Bekenntnis denken, an das Bekenntnis des Glaubens, zum Beispiel, nicht als Bekenntnis von Sünden, sondern wenn wir an Bekenntnis des Glaubens denken, dann denken wir an ein Bekenntnis vor Menschen. Und so hat man nun übersetzt, und ich hatte auch lange übersetzt, hier Vers 9. Wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist Herr. Ist es so in Ihren Übersetzungen? Auch so? Wie hat Luther übersetzt?
Dass er der Herr sei.
Dass er der Herr sei, ja. Er ist dritte Person, nicht zweite Person. Dass er der Herr sei. Aber bekennen fordert eine zweite Person. Das heißt, jemanden, zu dem ich spreche. Die erste Person ist der Sprechende, die zweite, zu dem gesprochen wird. Die dritte, die Person, über die gesprochen wird. Jetzt ist Jesus in diesem Bekenntnis die dritte Person dieser Formulierung. Auch in der Formulierung, die ich hatte, Jesus ist Herr. Man spricht über Jesus. Zu wem? Die Voraussetzung ist zu anderen Menschen. Vielleicht in der Kirche, in der Gemeinde Gottes. Vielleicht vor der Welt. Manche in Nordamerika wird sehr oft dieses Wort angeführt als eine Ermahnung, dass wir vor Menschen Jesus bekennen sollten. Aber das ist nicht, was Paulus sagt. Ich lese schnell die Verse, damit wir den Zusammenhang bekommen. Was der Ausspruch des Glaubens, das heißt, wovon Mose dort geschrieben hat, das ist, was wir predigen, das ist Evangelium, nämlich, wenn du mit dem Munde bekennst, Herr Jesus, und das ist genauso, wie es im Griechischen steht, nicht der Herr Jesus, muss oft hinzugefügt werden, aber hier steht kein Artikel vor Herr, deshalb kann man einfach sagen, Herr Jesus, ohne Tätigkeitswort, also ein dies wäre dann Anrede, dies wäre dann ein Gebet, nicht wahr? Wenn du mit deinem Munde bekennst, Herr Jesus, und in deinem Herzen glaubst, ist also nicht ein leeres Bekenntnis, dass Gott ihn von den Toten auferweckte, wirst du gerettet werden, wenn dies zusammenpasst. Denn, kein neuer Satz, schreiben Sie denn hier klein, jetzt kommt die Begründung für Vers 9, in Vers 10. Warum ist es so? Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit hin. Das heißt, es ist eine Einstellung im Herzen. Wenn Gott diese Einstellung sieht, dann wird man gerecht. Mit dem Munde wird bekannt zur Rettung, zum Heil. Ja, ist man nicht gerettet, wenn man gerecht geworden ist? Genügt das nicht, dass ich im Herzen glaube? Ich bin doch dann gerecht, sagt es hier. Warum muss ich dann auch bekennen mit dem Munde, um gerettet zu werden? Das ist sehr interessant, diese Überlegung hier. Warum zweierlei? Aber die Begründung kommt gleich in Vers 11. Darum, sagt Paulus, denn die Schrift sagt, jetzt zitiert er wieder aus der Bibel des Juden, damit er überführt wird aus dem Alten Testament, jeder, der an ihn glaubt, das tut mit dem Herzen, wird nicht zu Schanden werden, wird nicht enttäuscht werden. Warum? Noch einmal, Begründung, Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, das heißt Nicht-Juden. Warum nicht? Denn derselbe Herr von allen, das heißt Gott ist Herr von allen Menschen, deshalb kann er allen Menschen Rettung anbieten, wenn er will. Derselbe Herr von allen ist reich für alle, welche, die ihn anrufen. Hier ist das Schlüsselwort. Was ist anrufen? Das ist Gebet. Das ist Reden zu Gott. Wie äußert sich Glauben? Vers 11. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustande. Warum nicht? Weil Gott reich ist, wenn man ihn anruft. Deshalb wird man nicht enttäuscht, wenn man glaubt. Wie äußert sich also Herzensglaube? Er äußert sich mit dem Anrufen des Mundes. Zu wem hin? Zu Gott, nicht vor Menschen. Es geht um einen Glauben zu Gott hin, der sich in einem Wort zu Gott hin äußert. Paulus sagt also, wer im Herzen glaubt, der wird etwas mit dem Munde sagen. Sonst hat man nicht mit dem Herzen geglaubt. Das kann man nicht auseinanderhalten. Glaube im Herzen äußert sich im Sprechen. Epheser 2, Vers 18. Nachdem Paulus von der Versöhnung gesprochen hat, sagt er, jetzt haben wir den Zugang in einem Geist zum Vater hin. Jetzt können wir beten. Das Ziel Gottes in der Schöpfung, 1. Mose 1, das verloren ging durch den Sündenfall. Das heißt, dass wir mit Gott sprechen dürfen. Dieses Gespräch ist abgeschnitten worden. Wir können nicht mehr Gemeinschaft haben mit Gott. Das wird wieder ermöglicht durch die Rettung. Ganz praktisch. Warum sind Sie und ich bekehrt worden? Warum hat der Heilige Geist uns gerufen? Damit wir beten können. Das Beten können im richtigen Sinne, sodass unsere Gebete zu Gott ankommen, bei ihm ankommen, sodass wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist ein Zeichen der Gotteskindschaft. Das hat kein Nichtchrist. Sie mögen plappern, sie mögen reden mit ihrem Munde, aber wenn es nicht aus Glauben, aus dem Herzen kommt, dann ist es nicht ein richtiges Beten. Und überall, wo Gott wirklich geglaubt wird, durch Jesus Christus, da äußert sich das mit dem Munde. Deshalb sagt Paulus, wenn du mit dem Munde sagst, Herr Jesus, und dieses kommt aus einem glaubenden Herzen, dann ist Gerechtigkeit und Rettung da. Dieses kennt man, wenn man im Glauben zu Jesus Christus gekommen ist. Kennen Sie das? Eine persönliche Frage, die jeder für sich antworten muss. Wer zu Jesus Christus gekommen ist, der kennt dieses Beten. Natürlich sagt uns Paulus in Römer 8, das kommt nur durch den Heiligen Geist. Er, im Moment der Bekehrung, ist dabei, um Glauben zu wirken oder zum Glauben zu verhelfen. Und er hilft mir über die Schwelle. Er ist der, der mir da hilft. Aber es ist eine natürliche Folge. In der Bekehrung geht es um ein Ansprechen Jesu, das dann natürlich zu einem Dauergespräch mit Jesus Christus und dem Vater führt als Christ. Gott sei Dank für das große Vorrecht, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen mit ihm. Dazu ist Jesus gekommen, damit wir mit Gott reden können. Ich hoffe, dass das Reden zu uns oder das Reden zu Gott uns groß geworden ist durch diese Verse und dass wir veranlasst werden, noch ferner hin darüber nachzudenken. Wir neigen noch einmal Kopf zu Gebet. Herr, wir danken dir für deine Wort. Wir danken dir, Herr, für den Zweck deines Heils. Du wolltest uns wieder reden hören. Du wolltest nicht mit stummen Menschen zu tun haben. Du suchst unser Gespräch. Vergib, Herr, dass wir es dir oft verweigern. Wir bitten, Herr, um die Gnade, das Reden mit dir noch viel besser zu lernen. Wir danken dir, Herr, dass du uns gerufen hast
in dem du zu uns gesprochen hast und dass du uns in diese Gemeinschaft mit dir gestellt hast. Amen.